So, schönen guten Morgen. Wir machen weiter in den Gleichnispredigten, wobei ich heute über kein Gleichnis spreche, sondern über eine sehr ernste Angelegenheit. Letztes Mal habe ich gesprochen über das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Und anschließend an dieses Gleichnis gab es eine Diskussion mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Jesus beendete gerade dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter, das er seinen Jünger richtete, und schloss das Gleichnis mit der Ermahnung ab, man kann nicht gleichzeitig Gott dienen und den seinem Besitz. Obwohl Jesus nicht zu den Pharisäern sprach, hörten einige ihnen zufällig zu und hörten zu, was Jesus lehrte. Sie verspotteten ihn, weil ihm Reichtum nicht wichtig war. Und ich steige ein, bevor wir zur eigentlichen Geschichte kommen, in die Verse 14 bis 18, Lukas 16, 14 bis 18. Dies alles aber hörten auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Er aber sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder trägt mit Macht hinein. Es ist leicht, dass Himmel und Erde vergehen, als dass nur ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der einen Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Hier kritisiert Jesus die Pharisäer, die sich vor den Menschen als gerecht darstellen. Und sie schienen auch äußerst gerecht. Die Pharisäer konnten vielleicht Menschen mit ihrer äußeren Gerechtigkeit beeindrucken, aber nicht Gott, denn Gott kannte ihre Herzen. Gott wusste genau, was in ihren Herzen vorging. Und es ist sehr, sehr interessant. Es gibt von den 10 Geboten, die Gott Mose gegeben hatte, auf den 2 Steinen, die er ihm mitgab, ein Gebot, was nicht justiziabel ist, was man nicht bestrafen kann. Das ist das Zehnte. Das Zehnte soll es nicht begehren. Begehren kann man nicht sehen. Man kann nicht sehen, was im Herzen der Menschen vorgeht. Gott sieht das. Aber die Menschen können das nicht sehen. Deswegen kann man diese Gebote nicht bestrafen. Und wenn Jesus sagt, wer einer Frau schon ansieht zu begehren, hat den Ehebruch mit ihr begangen, dann ist das nicht eine Verschärfung des Gesetzes, sondern eine Auslegung des 10. Gebotes. Und es ist sehr wichtig, das zu verstehen, dass Jesus kannte ihre Herzen. Gott kennt ihr Herzen. Man kann Gott nicht beeindrucken durch Frömmigkeit. Man kann Gott nichts vormachen. Die Kritik Jesu an der Selbstgerechtigkeit der Pharisäer ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Erzählung, der wir uns heute zuwenden, von Lazarus und dem reichen Mann aus dem Totenreich. Das ist kein Gleichnis. Das ist eine Information, wo wir vielleicht sehen, dass Jesus einem der beiden Betroffenen den Wunsch erfüllt, davon zu erzählen, dass es 2 Seiten im Totenreich gibt. Jesus erzählte diese Geschichte nicht den Jüngern, sondern den Pharisäern, die gerade mit ihm, mit denen er gerade eine kurze Auseinandersetzung hatte. Und er erzählte ihnen diese Geschichte, weil sie glaubten, vor allem durch ihre guten Werke und vor allem durch ihre Herkunft als Nachkommen Abrahams bereits gerettet zu sein. Wir sehen in Johannes 8, Vers 33 bis 34, dass die Leute sagen, wir sind doch schon keine Sklaven, wir sind doch Freie, weil wir Kinder Abrahams sind. Als Kinder Abrahams sind wir schon gerettet. Und Jesus hat ihm widersprochen. Und jetzt erlaubt uns Jesus einen Blick ins Jenseits. Lesen wir Lukas 16, 19 bis 31. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen, aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Ferne, von Weitem und Lazarus auf seinem in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach: Aber ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand von den Toten aufersteht. Diese Geschichte ist ganz kurz erzählt. 2 Menschen lebten nebeneinander her, ein reicher und ein armer Mann, eine ganz alltägliche Situation. Der arme Mann hatte den Namen Lazarus in der Geschichte. Nach einiger Zeit sterben sie beide. Zuerst starb der arme Lazarus. Er wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen, an einem Ort im Sheol, im Totenreich, für die Gerechten. Der reiche Mann starb danach und wurde begraben. Im Totenreich erwachte er und fand sich unerwartet an einem Ort der Qualen wieder. Er fand sich unerwartet am Ort der Qualen wieder. Beide Toten hatten eins gemeinsam: sie waren Israeliten. Es ging hier nicht also um Leute, die aus den Nationen waren und jemand aus dem gerechten Volk Israel, sondern es waren 2 aus dem gerechten Volk Israel auf 2 Seiten im Totenreich. Beide waren Israeliten, sie waren Nachkommen Abrahams. Sie kannten beide das Gesetz und die Offenbarungen Gottes durch die Propheten. Ja, im Gegensatz zu vielen Christen, die die Bibel wenig lesen und sich auf Erfahrungen stützen, das sehe ich immer wieder in vielen chinesischen Bibelkreisen, musste man in der Zeit Jesu Mose und die Propheten intensiv studieren. Das war ein Muss, das heißt, es war keine Option, um geistig zu wachsen, sondern es war in der Synagoge Pflicht und es gibt auch in der Schule, in der jüdischen Schule, immer in der Woche gab es immer die Verpflichtung, dass man die Tora und die Bibel studiert, wie es auch geschrieben steht: Wenn du morgens aufstehst, soll das Wort Gottes in deinem Munde sein, wenn du dich niederlegst, soll es in deinem Munde sein, wenn du tagsüber nachdenkst, über deinen Weg gehst, dann sollst du darüber nachsinnen. Das ist das, was beide kennzeichnete. Sie waren beide Kinder Abrahams, beide Israeliten, und kannten Mose und die Propheten. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Personen mal an. Der reiche Mann, Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein reicher Mann, der sich selbst modisch und vornehm kleidete und alle Tage unbeschwert lebte, sorgenfrei und fröhlich. Er genoss seinen Reichtum und seinen hohen Lebensstandard. Jesus betonte in diesem Vers, dass der reiche Mann sich selbst mit allem versorgte. Nicht er steht, er kleidete sich selbst. Er kleidete sich in Purpur und feiner Leinwand. Er war durch seinen Reichtum völlig unabhängig. Er brauchte keine Unterstützung, keine Hilfe. Dieser reiche Mann war sicherlich kein schlechter Mensch. Nach menschlichen Anschauungen. Kein schlechter Mensch. Schließlich galt der Reichtum im Volk Gottes im Volk Israel als eindeutiger Beweis für ein von Gott gesegnetes Leben. 5. Mose 28, 11 lesen wir das, dass Gott Reichtum denen gibt, die im Volk Israel ihn anbieten, ihm vertrauen. Die 2. Person, Lazarus. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und vom Tisch des Reichen zu sättigen, und auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Vor dem Tor des Anwesens des reichen Mannes lag also ein Mann namens Lazarus. Man musste immer bei ihm vorbeigehen, wenn man zum reichen Mann wollte. Und er musste auch bei ihm vorbeigehen, wenn er raus und rein ging. Er war krank, sein Körper war voller Geschwüre. Es ist möglich, dass er nach dem Gesetz sogar als unrein gelten musste. Und er wurde in der Gegenwart vom reichen Mann geduldet. Also der reiche Mann kann kein schlechter Mensch gewesen sein. Wir lesen, dass der arme Lazarus es begehrte, sich von dem zu sättigen, was von dem Tisch des Reichen abfiel. Und die Hunde des reichen Mannes schienen ihn zu mögen. Sie leckten seine Geschwüre. Das war zwar ein sehr freundliches Verhalten, aber sicherlich nicht unbedingt der Gesundheit des reichen Mannes zuträglich. Denn die Zunge eines Hundes ist ein Toilettenpapier. Muss man wissen, nicht? Also da gibt es eher eine Keimverbreitung als etwas anderes. Man kann aus den Versen 20 bis 21 Folgendes schließen. Der reiche Mann duldete den armen Lazarus, den erkrankten Lazarus vor oder auf seinem Anwesen. Zweitens, der reiche Mann war Lazarus gegenüber positiv gesinnt, denn die Hunde bissen ihn nicht, sie versuchten ihn auch nicht zu vertreiben, sondern sie leckten seine Geschwüre. Drittens, die Reste vom Tisch des reichen Mannes war bestimmt nicht die schlechteste Ernährung. Nicht, wenn dann manchmal eine Tafel so von Berlin Hotel Kempinski dann die Reste bekommt, die übrig geblieben sind, nicht, dann ist das durchaus ein sehr starkes und inhaltsreiches Festmahl. Wahrscheinlich war der reiche Mann gutherzig und barmherzig. Und wahrscheinlich hielt er sich auch für gutherzig und barmherzig. Er sorgte für einen Armen und hoffte dadurch, dass es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet werden würde. Dazu lesen wir 5. Mose 15, 7 bis 8. Da heißt es, wenn es einen Arm bei dir geben wird, irgendeinen deiner Brüder, der in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, da sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand von deinem Bruder, dem Armen, nicht verschließen. Sondern du sollst ihm deine Hand weit öffnen und ihm willig ausleihen, was für den Mangel ausreicht, den er hat. Dann Vers 11. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden. Darum befehle ich dir, deinem Bruder und deinem Elenden und deinem Armen in deinem Land sollst du deine Hand weit öffnen. Das tat er. Und wisst ihr, in der Synagoge gibt es Arme. Es muss in einer Synagoge Arme geben. Meistens sind es Leviten, manchmal sind es Nachkommen von Aaron. Die durften als Einzige auch den Segen geben, den Gott Aaron gegeben hat, der in der evangelischen Kirche als Abschlusssegen immer gesprochen wird, wo ich dann immer denke, was machen die da eigentlich? Das ist eigentlich Aaron für Israel gegeben, der Segen, der Herr segne dich und behüte dich und so weiter. Diese Armen sind notwendig. Man nennt sie Schnorrer in der deutschen Synagoge. Die Schnorrer. Sie ermöglichen den gläubigen Juden, wichtigen religiösen Pflichten nachzukommen, zum Beispiel der Barmherzigkeit gegenüber Schwächeren und der Almosenspende. Der Schnorrer hat hierbei keinen Status als Bettler, sondern den eines Wohltäters, der die Wohltat des Reichen erst bewirkt. Und wenn man das Synagogenleben ansieht, dann kann man manchmal auch feststellen, dass diese Schnorrer mit den ganz Reichen in der Synagoge verhandeln, doch mal die Spenden zu erhöhen. Nicht, denn dadurch erhöht sich auch das Ansehen vor Gott. Und so einer war Lazarus. Er war also einer, der vielleicht stiller war als die manche Schnorrer, aber er war ein Schnorrer. Er ermöglicht dem reichen Mann, sich durch Almosen Gerechtigkeit zu erwerben. Und so kann man das Verhältnis des reichen Mannes von Lazarus gut beschreiben. Der reiche Mann hat sich also einen armen Mann gehalten, kann man sagen, ja, in seiner Umgebung, damit er auch etwas abgeben kann. Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Der reiche Mann und Lazarus starben, beide kamen an unterschiedliche Orte. Der arme Mann starb und wurde von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen. Was genau wurde eigentlich getragen? die Seele, die ihn als Menschen ausmachte. Aha. Ist es nicht so die Idee von uns, dass die Seele so etwa wie ein Geist verdampft und dann irgendwo sich diffus ausbreitet und vielleicht so irgendwo sich wieder sammelt? Oder in der chinesischen Kultur ist es so, dass die mal ab und zu mal dort auftauchen können, hier auftauchen können. Deswegen gibt man den Seelen auch mal was zu essen und verbrennt Geld für sie, für die Toten. Was wird hier getragen? Als Gott die Menschen erschuf, lag der Körper unbeweglich auf dem Boden. Da war alles drin. Alle Organe waren drin. Gehirn war drin, Leber war drin, Niere war drin, Rückenmark war drin, Milz war drin und Nebenniere und Magen, Darm und so weiter, alles, Herz und so weiter, Lunge war alles da. Und sogar das etwas, was man oft als organisch erkennt, das Blut. Das ist auch ein Organ. Bei den Tieren ist es Sitz der Seele, bei den Menschen nicht. Und erst als der Mensch da lag und Gott dem Menschen den Atem des Lebens, den Ruach, einhauchte, in die Nase des Menschen einhauchte, wurde ein Nefesh, ein lebendiges Wesen, wie wir es in 1. Mose 2, Vers 7 sehen. Nachdem also der Körper von Lazarus starb, verdampfte die Seele nicht etwa, sondern sie wurde getragen. Das heißt, die Seele muss also etwas Ähnliches sein wie eine Masse. Oder etwas Ähnliches haben wie eine Masse. Etwas Ähnliches sein wie ein Körper. Ich habe noch nie eine Seele gesehen. Unser Rudolf Virchow sagte einmal, ich habe so viele Menschen aufgeschnitten und noch nie eine Seele gesehen. Es gibt keine Seele. Nun, die war dann bei den Toten nicht mehr da. Schon weggetragen, woanders hin. Deswegen konnte Rudolf Virchow sie nie sehen. Ich glaube auch nicht, dass wir sie sehen können, weil wir eben durch unsere Sünde manche Dinge nicht mehr erkennen können. Also die Seele wurde getragen. Und zwar dorthin, wo sie getröstet werden konnte, in Abrahams Schoß. Der reiche Mann starb, aus seiner Seele wurde getragen, er wurde begraben. Es gab sicherlich ein würdevolles Begräbnis mit dem im Judentum üblichen Kadesh, dem jüdischen Tongebet, wo dann also Gott gepriesen wird, dem Herrn des Lebens, der also Menschen aus Staub gemacht hat, sie sterben lässt und wieder ruft und wieder sagt, dass sie wieder da sein sollen als Menschenkinder, eines Tages keiner mehr andere Götter verehren wird, außer den Gott Israels. Das ist der Inhalt vom Kadesh. Und dann gibt es sicherlich eine angemessene Rede und den Wunsch, dass seine Seele, die Seele des Toten, eingebunden sein möge im Bündel der Lebendigen. Das sieht man auf vielen Grabsteinen, jüdischen Grabsteinen, diesen Spruch aus 1. Samuel 25, Vers 29. Möge seine Seele eingebunden sein im Bündel der Lebendigen. Bloß davon bekommt der reiche Mann nichts mehr mit. Der reiche Mann, seine Seele ist getragen ins Totenreich und dort wacht er auf. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, Abraham, ich meine und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein. Als Lazarus, als der reiche Mann im Totenreich aufwachte, bemerkte er, wo er sich befand. An einem ihm nicht bekannten Ort im Totenreich, dort erlitt er Qualen. Er konnte aber von Weitem sehen. Und Lazarus konnte er bei ihm sehen. Und er rief und sprach ihn Abraham als Vater an. Und das ist doch mal sehr interessant. Wenn die Seele keine Augen hat, wie kann sie sehen? Wenn die Seele keine Gefühle hat, wie kann sie Schmerzen empfinden? Also sehen wir hier einen ganz klaren Hinweis, dass auch die Seele ein Nervensystem hat oder haben muss, was ähnliches jedenfalls. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum wenn psychisch erkrankt sind, auch irgendwann körperliche Schmerzen manifest werden. Umgekehrt, wenn der Körper dauerhaft krank ist, wird auch die Seele geschädigt. Das muss wohl sehr eng miteinander zusammenhängen. Aber ich bin kein Arzt, das zu beurteilen. Aber es ist so, dass offensichtlich er sah, wo er war, er erlitt Qualen, er konnte Abraham rufen, er konnte kommunizieren. Denn als Israelit konnte er Abraham anrufen, denn er war ja sein Vorfahre. Er bat also seinen Stammvater um Hilfe durch den gemeinsamen Verwandten Lazarus. Lazarus solle mal zu ihm herüberkommen, um ihm mit einigen Tropfen Wasser seine Zunge zu kühlen. Denn der reiche Mann litt auf seiner Seite totenreich unter Schmerzen in der Flamme. Was können wir lernen über die Seele eines Verstorbenen? Sie ist nicht wirklich tot. Sie hat ein Bewusstsein und kann kommunizieren. Wie gesagt, der reiche Mann konnte sehen, er litt unter Schmerzen in der Flamme. Eine Seele hat also eine Art Nervensystem. Besonders schmerzte seine Zunge, das Organ, mit dem der Mensch am meisten sündigt, wie wir in Jakobus 3, 5 bis 6 lesen. Jakobus 3, 5 bis 6. Und das ist der Punkt, warum er dann, wahrscheinlich, warum er da zu Schmerzen erlitt. 5 bis 6. Da heißt das, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Ja, das ist das, wo wahrscheinlich die Menschen am meisten drunter leiden, die Verlorenen, die meisten Sündigen am meisten mit unter Zunge. Jetzt gucken wir uns die Kommunikation der beiden mal an. Abraham hörte das Rufen des reichen Mannes und antwortete. Aber Abraham hörte, wie der reiche Mann ihn rief. Und Abraham sprach zu ihm: Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Die Antwort von Abraham ist sehr aufschlussreich. Zunächst sprach Abraham den verstorbenen reichen Mann als sein Kind an. Er akzeptierte ihn als seinen Nachkommen. Er erkannte ihn als seinen Nachkommen. Nur hatte ihn die physische Nachkommenschaft Abrahams nicht davor bewahrt, im Scheol auf die falsche Seite zu kommen. Und hier spricht mit dieser Geschichte Jesus genau die Pharisäer an. Denn die Pharisäer, muss man verstehen, glaubten, dass die Zugehörigkeit zum Volk Gottes ausreichen würde, um das ewige Leben zu erlangen. In den Schriften der Pharisäer gibt es folgende Aussage. Abraham sitzt am letzten Tor zur Hölle, um jeden Juden zu fassen, der dorthin gesandt würde. Mit anderen Worten, falls aufgrund eines himmlischen bürokratischen Fehlers ein Jude zur Hölle geschickt wurde, brauchte er keine Angst zu haben. Abraham sitzt an den Toren, er rettet ihn, bevor er hier durchgeht, weil ganz Israel einen Anteil am kommenden Reich hat. Der reiche Mann muss also im Totenreich verstanden haben, dass diese unter den Pharisäern verbreitete Ansicht ein Irrtum war. Zu spät. Aber er erklärte seinen Nachkommen, dem reichen Mann, dass er seinem Leben sein Gutes völlig empfangen habe. Lazarus dagegen in seinem Leben sein Böses völlig empfangen. Deshalb würde Lazarus nun im Totenreich auf Abrahams Schoß getröstet werden. Der reiche Mann dagegen würde Qualen erleiden. Kann man daraus schlussfolgern, dass im Totenreich reiche Menschen grundsätzlich an den Ort der Qualen kommen würden, während Arme grundsätzlich getröstet werden? Ging es Jesus in der Geschichte darum zu erklären, dass die Armen im Himmel und die Reichen in die Hölle kommen? Nicht wie es die Marxisten auch immer sehr schön gesagt haben, der Himmel ist eine Vertröstung auf später, damit es den Armen da ein bisschen besser geht. Deswegen hat man im Mittelalter die Religion erschaffen, damit die Armen schön ruhig bleiben, denn sie werden ja im Himmel getröstet werden. Ist das, was Jesus hier meint? Ging es Jesus in der Geschichte darum, dass Arme in den Himmel kommen, Reiche in die Hölle kommen? Und darum kann es nicht gehen, denn einige der Jünger von Jesus waren sehr reich. Zum Beispiel der Lazarus, nicht der jetzt, der hier ist, sondern der Lazarus, den Jesus in Johannes 11 aus dem Toten erweckt hat. Der war wirklich reich. Und wenn man sieht, wie im Haus von Lazarus Jesus mit einer Flasche Narde gesalbt wurde, das war bestimmt das Jahreseinkommen eines Arbeiters, was das wert war. Das waren keine armen Leute. Vers 26 gibt es noch weitere Informationen. Dann 26. Und zu diesem allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu euch herüberkommen wollen. Aber erklärte der reiche Mann, dass er nichts für ihn tun könne. Es ist vorbei. Zwischen seinem Ort und dem Ort des reichen Mannes befand sich eine große, unüberwindbare Kluft. Wahrscheinlich konnte man auch gar nicht gehen, weil die Seele sich ja nicht bewegen konnte, wurde er getragen. Lazarus konnte nicht zum ehemals Reichen hinübergehen, wenn, selbst wenn er es wollte. Da Abraham in die Gegenwart, Lazarus in die Gegenwart Abrahams getragen wurde, kann man, wie gesagt, schließen daraus, dass die Seele sich nicht bewegen kann. Und nun geht es weiter. 27, 28. Der reiche Mann sprach nun, ich bitte dich, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qualen kommen. Deswegen erzählt Jesus die Geschichte. Lazarus kann nicht kommen. Aber Jesus hat das gesehen und erzählt jetzt diese Geschichte. Der reiche Mann erkannte seine Ausweglosigkeit. Er wollte unbedingt vermeiden, dass seine Brüder an diesen hoffnungslosen Ort kommen würden, an dem er sich nun befand. Sollte doch Lazarus auferstehen und seine Brüder warnen? Nun ist die Frage, warnte sich da Lazarus an den Falschen? Hatte Abraham die Fähigkeit, Lazarus auferstehen zu lassen? Der war ja auch ein verstorbener Seele, die dort war, auf der anderen Seite. Was konnte Abraham tun? Gar nichts. Würde auch dieses Erfolgversprechen sein, dieses Unternehmen, wenn das gelingen würde? Würden die Brüder des reichen Mannes auf einen auferstandenen armen Lazarus hören? Oder würden sie ihn nicht für einen Betrüger halten? Nicht der Enkeltrick. Manchmal sehen Leute sehr ähnlich aus wie Leute, die man kennt. Und sagt dann, ja, wird wahrscheinlich vertrieben werden. Und sagen, Lazarus, du bist gestorben oder wer bist du? Lazarus ist tot und wie kannst du kommen und hier erzählen, dass unser Bruder dich schickt? 29 bis 31, aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand von den Toten aufersteht. Ich höre immer wieder das Argument in vielen Gesprächen, zeige mir Gott, dann will ich an ihn glauben. Naja, im Volk Israel, in der Geschichte des Volkes Israel sieht man, dass Gott in der Wüste immer sichtbar war. Und haben sie geglaubt? Nein. Es reicht nicht aus, was von Gott zu sehen, zu erfahren, um zu glauben. Und deswegen war es völlig ausreichend, zu wissen, was Mose und Propheten sagen. Abraham hatte nicht die göttliche Vollmacht, den Verstorbenen zu senden. Das wäre auch sinnlos. Die Brüder des reichen Mannes waren Israeliten, sie hatten Gottes Offenbarung in Gesetz und Propheten. Sie hatten das. Wie kein anderes Volk auf der Welt war das Volk Israel informiert. Nicht wie es hier steht, heißt in Römer 2, welche unter Gesetz gesündigt haben, werden durch Gesetz gerichtet werden. Wer ohne Gesetz gesündigt hat, wird ohne Gesetz verloren gehen. Das ist der ganze Unterschied. Sie wissen mehr. Und sie wussten das. Die Brüder und auch der reiche Mann wussten, kannten Abraham und die Propheten. Und das ihnen zu glauben, das, was dazu geschrieben steht, zu glauben und anzuwenden, würde ausreichend sein, nicht eine Ort der Qualen zu kommen, in der sich der reiche Mann nur befand. Nicht ein Zeuge aus dem Totenreich, sondern das tun, was Gott gesagt hat. Jesus hat in verschiedenen Gesprächen darauf hingewiesen und ich finde das immer sehr faszinierend. Es wird in vielen Kommentaren immer die Schärfe des Dialogs zwischen Pharisäern und Schriftgelehrten betont. Und ich entdecke, je mehr ich über die Gleichnisse predige, wie wenig Schärfe da drin ist, sondern wie eigentlich Jesus seelsorgerlich auf die Leute schon eingeht. Ja? Wie er ihnen immer wieder sagt, was zu tun ist. Und in verschiedenen Gleichnissen. Wir werden es bei verschiedenen späteren Gleichnissen noch hören. Das ist sehr, sehr interessant, wie Jesus sich bemüht. Und hier bemüht er sich in der Geschichte um die Pharisäer, dass sie erkennen, ihr werdet nicht als Abrahams Kinder alleine, weil ihr Abrahams Kinder seid, gerecht, sondern tut, was Mose und die Propheten sagen. Und was sagen Mose und die Propheten? Jesus zitiert das in Matthäus 22, die Verse 35 bis 40. Ich lese mal ab Vers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zu Schweigen gebracht hatte, versammelten sich untereinander und einer fragte von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Zusammengefasst ist das im Höre Israel und im Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all deinen Kräften und im dritten Buch Mose 18. Da finden wir dann, dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das heißt, das ganze Gesetz fasst in diesen beiden Sätzen zusammen. Das ist auch das, was Rabbi Hillel einem Griechen gesagt hat. Der hat ihm gesagt, ein Grieche kam zum Rabbi Hillel und sagte, das ist in den Staatswappen Israels das abgebildet. Diese Menorah, die vor der Knesset steht in Jerusalem, da ist diese Geschichte abgebildet. Ein Grieche steht auf einem Bein und sagt zum Rabbi Hillel, sage mir, solange ich auf einem Bein stehen kann, was ist der Inhalt von Mose und den Propheten? Und er hat gesagt, hat zwei Dinge gesagt, so sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von all deinen Kräften und deinen Nächsten, die lieben wir dich selbst. Und was du willst, dass andere dir tun, das tu ihnen auch. Na, und dann hat der Geschäftsmann gesagt, wenn er das in einem Satz, ein paar Sätzen sagen kann, wo er auf einem Bein steht, dann würde er auch Jude werden. Naja, wahrscheinlich hat er sich dann beschneiden lassen und unterweisen lassen. Das ist, was Mose und den Propheten sagt. Das ist das, was sie eigentlich auch der reiche Mann gewusst hatten. Die Zusammenfassung der Lehre des Gesetzes der Propheten ist, Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand, den Nächsten lieben wie sich selbst. Durch die Liebesbeziehung zu Gott, also durch den Glauben, wird man gerettet. Das sollte der reiche Mann gewusst haben. Das sollten auch seine Brüder wissen. Was unterscheidet den armen Lazarus und den reichen Mann? Zwei Nachkommen Abrahams starben und kamen an einen unterschiedlichen Ort im Totenreich. Sie waren Israeliten, sie gehörten zum von Gott auserwählten Volk. Mussten sie nicht alle am gleichen Ort sein? Was unterschied Lazarus vom reichen Mann, das ihm erlaubt war, sich nach dem Tod am Ort der Gerechten aufzuhalten? Abraham schien dem reichen Mann diese Frage beantwortet zu haben. Vers 25, da heißt es, Lukas 16, 25, da heißt es, Kind, gedenke, dass du ein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Dennoch befand sich also der reiche Mann am Ort der Qual aufgrund seines Reichtums und seines Lebens im Überfluss. War das so? Kritisierte Jesus in dieser Geschichte die Reichen? Nein. Denn später erklärte er dem Reichen, dass man durch Gesetz und Propheten die Hilfe bekommt, um nicht an den Ort der Qualen zu kommen. Wenn der Reiche nämlich nach diesen Schriften Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele und allen Kräften geliebt hätte und die Mitmenschen wie sich selbst, wäre er nicht an diesem Ort. Denn wer Gott von ganzem Herzen liebt und seinen Nächsten wie sich selbst, muss sich ja irgendwie an Gott wenden, um seine Liebe auszudrücken. Die Psalmen sind voll von solchen Gebeten, von Leuten, die Gott lieben und ihre Liebe zu Gott ausdrücken. Wenn man sich zu Gott wendet und nicht nur so platonisch äußerlich liebt, das ist eine Beziehung, Liebe ist eigentlich eine enge Beziehung, ja, dann kommt der Unterschied zwischen dem reichen Mann und dem Armen sehr deutlich hervor. Denn wer Gott mit ganzem Herzen liebt, von ganzem Herzen liebt seinen Nächsten wie sich selbst, ist bei Gott namentlich bekannt. Der Unterschied zwischen dem reichen Mann und Lazarus ist, dass wir den Namen von Lazarus kennen. Sein Name ist bekannt. Lazarus ist in Abrahams Schoß getragen worden. Und der reiche Mann ist irgendein reicher Mann. Namen haben in der israelitischen Kultur eine große Bedeutung. Man sagt, ein Name ist ein Programm. Lazarus ist die griechische Form des hebräischen Namens Eliezer. Dieser Name bedeutet, mein Gott ist Hilfe. Und so hat er auch gelebt. Ich bin krank, ich bin schwach, mein Gott ist Hilfe. Der Name des reichen Mannes in dieser Geschichte ist nicht bekannt. Sein Name war bei Gott nicht bekannt. Deshalb war der reiche Mann an einem anderen Ort, an einem ganz anderen Ort als Lazarus. Das lag nicht daran, dass er ein schlechter Mensch war. Das lag nicht daran, dass Lazarus ein besserer Mensch war. Gestern hatten wir im Bibelkreis Diskussion gehabt, im chinesischen Bibelkreis, gibt es gute oder schlechte Christen? Ich habe gesagt, wenn du diesen Standard anlegen wirst, dann ist die Frage zu stellen, gibt es gute oder schlechte Menschen? Oder gibt es gute und schlechte Menschen? Naja, sie kamen zu dem Ergebnis, dass alle Menschen schlecht sind. Sie haben gesagt, gut, das sind auch alle Christen schlecht. Ja, es kommt also nicht darauf an, ob man guter oder schlechter Christ ist, sondern überhaupt Jesus kennt oder nicht kennt. Denn wenn der Mensch schlecht ist, ist auch der Christ schlecht. Nicht, also es gibt keine guten und schlechten Christen, sondern es gibt auch Leute, die gerettet sind oder nicht gerettet sind. Und alle, die gerettet sind, haben die Rettung nicht verdient. Das ist gekommen durch Gottes Gnade. Weil man sich zu Gott gewandt hat im Gebet, um seine Liebe zu ihm auszudrücken und Gott sich den Namen gemerkt hat. Wenn dieser reiche Mann also, der nicht schlechter war als Lazarus und nicht besser war als Lazarus, nach diesen Schriften, die Mose, Propheten, sich mit ganzem Herzen und ganzer Seele an Gott zugewandt hätte und mit ihm in allen Kräften geliebt hätte und seine Mitmenschen wie sich selbst, wäre er nicht an diesem Ort. Denn wer Gott von ganzem Herzen liebt, wie gesagt, ist bei Gott mal namentlich bekannt, der Name ist wichtig. Vielleicht war der reiche Mann auch ein Mann, der sich an die meisten Vorschriften des Gesetzes hielt. Man kann sich auch an die Vorschriften aller Gesetze halten, ohne, weil man Strafe fürchtet. Nicht? Man will einfach in Ruhe gelassen werden. Nicht, warum bleiben die meisten Menschen an einer roten Ampel stehen? Weil sie keine Strafe zahlen wollen. Nicht, weil sie davon überzeugt sind. Ja? Wenn ein Polizist daneben steht, dann benimmt man sich noch besonders vorsichtig. Naja, und das heißt, das Halten des Gesetzes heißt noch nicht, dass man dadurch gerettet wird. Sondern es geht darum, dass wir Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und all unseren Kräften, dass wir unser Name bei Gott bekannt wird. Was ist die Botschaft Jesu an die Pharisäer? In dieser Geschichte erzählt Jesus den Pharisäern, dass auch Angehörige des Volkes Israels verloren gehen können. Wieso waren die Pharisäer in Gefahr, dass Jesus diese Geschichte erzählte? Waren nicht das Menschen, die Menschen, die in der Geschichte Israels nach der babylonischen Gefangenschaft das Gesetz und die Propheten besonders bewahrten und gelehrt hatten und damit den Rückfall Israels in den Götzendienst verhinderten? Die Pharisäer waren wirklich die Besten, was das Volk Israel vorgebracht hat. Sie werden immer so kritisiert, ja, in vielen christlichen Kommentaren, aber ich halte eigentlich sehr viel von den Leuten. Und auch interessant, wenn man so ab und zu mal hört, so jüdische Sendungen, im Radio gibt es ja ab und zu mal sowas, Bayern 2, nicht, das, da hört man immer wieder, dass wenn über Jesus gesprochen wird, spricht man von den Pharisäern Jesus. Also sie zählen ihn schon zu den Orthodoxen, kann man sagen. Ja? Das heißt, die waren schon gut. Aber ihre Gerechtigkeit reichte nicht aus. Und das sagte Johannes, Jesus Matthäus 5, Vers 20, es sei denn, dass eure Gerechtigkeit besser ist als die Schriftgelehrten und der Pharisäer höher ist als die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten Pharisäer. Mit dieser Gerechtigkeit werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen können. Diese Gerechtigkeit reicht nicht aus. Es muss eine höhere Gerechtigkeit her, die von Gott verliehen wird. Und dazu erzählt Jesus mal eine andere Geschichte. Jetzt kommen wir zum Gleichnis heute. Jetzt geht es wieder zu einem Gleichnis, nämlich Lukas 13, 10 bis 14. Er lebte aber am Schabbat in einer Synagoge. Siehe, da war eine Frau mit 18 Jahren. Da habe ich mich jetzt geirrt, das ist eine falsche Stelle. 13, 10. Jetzt muss ich mal gucken, da habe ich mich das geirrt, da ist eine falsche Bibelstelle zitiert. Augenblick, das haben wir in der chinesischen Version nicht korrigiert. Moment. Lukas 18 ist das. Muss ich mal gleich korrigieren. Lukas 18, 10 bis 14. Da heißt es, zwei Männer, ich mache aber fast 9. Er sprach aber zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte die Augen nicht aufheben zum Himmel und schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich auch selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der Pharisäer dankte Gott für alles, was er selber tat. Er war kein Räuber, kein Ungerechter, kein Ehebrecher, fastete regelmäßig und gab treu seinen Zehnten. Damit sollte Gott doch zufrieden sein. Ich gehe doch jeden Sonntag in die Kirche, spende eine Kerze, nehme an der Eucharistiefeier teil. Damit sollte doch Gott zufrieden sein. Höre ich immer wieder von Katholiken, von katholischen Arbeitskollegen. Einer sagte mir sogar: Ach, weißt du, ich habe so viele Prüfungen geschafft in meinem Leben, ich werde mit Gott schon irgendwie klarkommen. Wir können schon irgendwie aushandeln, dass ich doch in den Himmel komme. Naja, er ist inzwischen verstorben und ich glaube, er weiß jetzt besser. Damit, was wir tun, ist Gott nicht zufrieden. Genau wie der reiche Mann, der immerhin Lazarus in seiner Umgebung duldete und von seinem reich gedeckten Tisch etwas abwarf. So ist Gott damit nicht zufrieden. Der Zöllner getraute sich nicht, vor Gott zu treten. Er rief Gott an mit der Bitte: Sei mir den Sünder gnädig. Er wandte sich in der richtigen Weise zu Gott und ging gerechtfertigt nach Hause. Seine Gerechtigkeit, die ihm aufgrund seines glaubensvollen Gebetes von Gott verliehen wurde, überstieg die Gerechtigkeit und Pharisäer und Schriftgelehrten. Ähnlich wie jener Zöllner wandte sich der an der Seite von Jesus gekreuzigte Verbrecher an Jesus mit der demütigen Bitte: Vergiss mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Er sagt nur: Vergiss mich nicht, wenn du in dein Reich kommst. Vielleicht benennst du eine Straße nach mir im himmlischen Jerusalem. Vergiss mich nicht. Und Jesu Antwort übertraf die Erwartungen dieses Verbrechers bei Weitem. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. In der jüdischen Tradition sagt man, dass Gott am Rosh Hashanah, das ist etwa in 4 Wochen, dem jüdischen Neujahrstag, für 10 Tage bis zum Yom Kippur das Buch des Lebens geöffnet habe. Jeder Israelit soll sich in dieser Zeit an Gott wenden und ihn darum bitten, seinen Namen in das Buch des Lebens zu schreiben. Damit verbunden war die Abkehr von der eigenen Sünde und dem einander Zusprechen und Vergebung von Sünde. Am Ende des Yom Kippur wurde das Buch dann für 1 Jahr verschlossen und versiegelt. Das ist auch der Wunsch im Judentum: möge dein Leben eingeschlossen und versiegelt sein, bis auf Weiteres. Mit diesem Bericht über Lazarus und den reichen Mann im Totenreich will Jesus den Pharisäern zurufen: Verlasst euch nicht auf eure Eingerechtigkeit, denn Gott kennt eure Herzen. Jesus wollte, dass die Pharisäer den Ernst ihrer Verlorenheit erkennen. Deshalb erzählt er ihnen diese Geschichte. Wenn es Pharisäer gibt, wie es die Pharisäer gibt, es auch bei uns in christlichen Gemeinden viele Menschen, die glauben, sich nur an Regeln halten zu müssen, das richtige Glaubensbekenntnis haben zu müssen, um gerettet zu werden. Sie sind in der gleichen Gefahr wie die Pharisäer. Es ging Gott niemals um die vollkommene Erfüllung des Gesetzes. Davon schreiben die meisten Propheten. Es ging Gott immer darum, dass Menschen auf seine Gnade und Liebe antworteten, dass sie, wie das Gesetz es lehrt, Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft. Und den Nächsten lieben wie sich selbst. Deswegen mein Rat an alle Leute, die Jesus noch nicht kennen: Sage Gott im Gebet: Ich liebe dich. Bitte Gott, dass er dich rettet. Lass Gott deinen Namen wissen, dass du einen richtigen Ort kennst. Wenn dein Name im Buch des Lebens geschrieben ist, dann bist du gerettet. Wie es in Jesaja 43,1 heißt: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. lassen wir Gott unseren Namen wissen. Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir für den Einblick, den du uns gegeben hast in diese Geschichte mit dem Totenreich, wo beide noch im Grunde warten, der eine auf eine Auferstehung, der andere aufs Gericht. Und doch schon die Situation klar ist, wo sie stehen. Ich möchte darum bitten, dass jeder, der heute hier zugehört hat, jeder, der diese Geschichte liest, darüber nachdenkt, einen Namen bei dir zu bekommen. Wie du es gesagt hast, dass jeder, der an dich glaubt, einen Namen auf einen Stein geschrieben bekommt, den nur er weiß und derjenige, der es ihm offenbart, dem er es offenbart will. Ich danke dir, dass du uns retten willst und ich möchte darum bitten, dass du schenkst, dass jeder, der hier ist und jeder, der es hört, seinen Namen im Buch des Lebens hat, dass er sich darum kümmert, Herr, dass du ihn kennst, dass du ihn als sein Kind anerkennst und als denjenigen, den du gerettet hast. Ich möchte darum bitten, dass du uns hilfst, immer mehr zu erkennen. Es geht nicht darum, zu tun, was du sagst, sondern dich zu lieben von ganzem Herzen, von allen Kräften und den Nächsten wie uns selbst. Und dass wir dadurch, dass wir dich lieben und den Nächsten lieben, genau das tun, was du sagst. Danke für deine Gnade, dass du möchtest, dass jeder Mensch auf der anderen Seite ist wie Lazarus und jeder Mensch bei dir bekannt ist. Du hast alles dafür getan durch Jesus Christus. Du bist gekommen, um die Menschen zu retten, bist für ihre Sünden gestorben und hast den Menschen die Gelegenheit gekommen, dieses Opfer einzunehmen für sich persönlich. Ich möchte darum bitten, dass keiner, der hier zuhört, weggeht, ohne dass dein Name bei dir bekannt ist. Amen.